Wir kennen vielleicht alle den Spruch, in der Stille liegt die Kraft. Und das stimmt, aber nicht jeder weiß das. Wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, können wir dazu nur ein Ja sagen. Ruhe finden in Jesus. Ruhe finden bei Gott. Dieses Thema wird uns heute beschäftigen und ich habe dazu ein Wort aus dem Matthäusevangelium. Da bitte ich euch noch einmal, steht bitte auf. Ihr könnt zu Hause oder hier eure Bibeln aufschlagen und vielleicht vergleichen mit einer anderen Übersetzung als die Elberfelder. Jesus sagte, komm her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder ansprechen möchtest und dass dein Wort lebendig ist und es kommt niemals zurück, ohne Frucht zu bringen. Herr, lass uns diese Früchte sehen, spüren, bei uns selbst, bei anderen. Erröre uns an durch dein Wort. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Bitte nimmt wieder Platz. Meine Lieben, wenn Jesus sagt in diesem Wort, ich will euch Ruhe geben, oder in einer anderen Übersetzung, ich will euch erquicken, so werdet ihr Ruhe finden, dann meint Jesus damit nicht nur oder nicht in erster Linie die körperliche Ruhe, sondern Jesus meint, und das lesen wir hier auch, die Ruhe für die Seele. Denn die Seelen der Menschen sind oft beunruhigt. Viele finden keine Ruhe. Wie aufgescheuchte Vögel, die um einen Baum herumflattern und irgendwie den richtigen Ast nicht finden können. Ruhe für unsere Seele, das brauchen wir. Und unser Leben hier auf dieser Erde kann sehr beunruhigt werden durch das, wovon wir schon in der Lesung gehört haben, und kommen gleich wieder drauf, durch die Sorgen des Alltags. Aber unser Leben in Auflehnung gegen Gott raubt uns die tiefste Seelenruhe. Ein Leben in Sünde. Dann gerät unsere Seele aus dem Lot. Ich möchte drei Gedanken heute ansprechen. Die Mühseligen und die Beladenen. Dass Jesus will, dass wir zu ihm kommen und Ruhe für die Seele finden wir nur bei Jesus. Die Mühseligen und die Beladenen, diejenigen, die Lasten tragen, die beschwert sind. Jesus, als er auf diese Erde kam und im Vorfeld dieses Textes, er kündigte überall, wo er war, Gottes Reich an. In allen Städten. Und ob er das Evangelium gepredigt hat, Wunder getan hat, er verkündigte das Reich Gottes. Was für Menschen waren es, die Jesus mit diesen Worten angesprochen hat, damals in Israel? Unter welchen Lasten lebten sie? Unter welchem Joch mussten sie leiden? Die Menschen in Israel damals, sie hatten drei große Lasten zu tragen. Zum einen litten sie unter dem Joch der römischen Besatzungskraft. Das hatten sie nicht gerne. Wer hat das schon gerne, in einem besetzten Land zu leben und die unter der Besatzungsmacht zu leiden? Zum anderen stünden sie auch unter dem Joch der religiösen Gesetze und Bestimmungen, die vor allem von der religiösen Elite der Pharisäer kamen. Und sie hatten, wie wir heute, Alltagsprobleme. Viele waren krank, arm, ausgestoßen oder gar verwickelt in irgendwelche dunklen Machenschaften, vielleicht in eine Zusammenarbeit mit den Besatzern. Das Volk Israel, kann man sagen, war sowohl politisch, gesellschaftlich, religiös, aber auch moralisch unterdrückt. Viele waren beladen und bedrückt, vielleicht die meisten. Und das hat Jesus gesehen. Ihre Seelen waren deshalb beunruhigt. Sie flatterten wie die Vögel um einen Baum herum. Denn sie wussten nie eigentlich, was wird der nächste Schritt der Römer sein, der Besatzer. Sie wussten auch nicht, ob sie diese Bestimmungen, die ihnen durch Pharisäer auferlegt wurden, ob sie sie je erfüllen werden. Sie waren sich ihres Verhaltens nicht sicher. Und gerade diese Menschen damals wollte Jesus entlasten. Er wollte ihnen Ruhe geben. Einer von ihnen war Matthäus, der Zöllner, früher Levi genannt. Er war ein Bedrückter. Und von ihm lesen wir, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Matthäus, eine schillernde Persönlichkeit, zumindest in diesem Moment, denn die Zöllner, die waren Handlanger der römischen Besatzungsmacht. Und nicht alle waren so ganz koscher, das wissen wir schon. Die haben vieles in eigene Tasche gesteckt. Die haben den Menschen mehr aufgeladen, als sie mussten. Jesus kam zu ihm und rief ihn in seine Nachfolge. Jesus kam, rief ihn, ohne ihn zu verachten oder zu verurteilen für das, was er getan hat. Und damit gab ihm Jesus Ruhe für seine Seele. Aus Matthäus wurde einer der 12 Apostel. Jesus wollte aber nicht nur den Beladenen, denen die Mühe hatten damals, Seelenruhe schenken, sondern er wollte auch uns heute erquicken und diese Ruhe für die Seele geben. Denn auch heute, haben wir schon gehört, und das wissen wir auch, sind viele, auch wir selbst, immer wieder bedrückt, verschmachtet. Wir brauchen Ruhe für unsere Seele. Und mit Stille ist das noch nicht getan. Denn wenn wir keine Seelenruhe haben, halten wir oft die Stille gar nicht aus. Deshalb sagte Jesus zu diesen Menschen damals und auch zu uns, nach einer anderen Übersetzung, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Jesus will uns Ruhe für die Seelen geben. Die Fragen an uns. Was bedrückt mich? Was bedrückt dich? Was bedrückt uns alle heute? Persönlich. Was macht uns kaputt? Woran haben wir am meisten zu knabbern? Vielleicht, wo suchen wir nach Befriedigung, Anerkennung, Geltung? Vielleicht bringt uns das in eine schwierige Lage, weil wir merken, da gehen wir in Opposition zu Gott und zu seinen Geboten. Welche Dinge berauben dich, mich heute, dieser inneren Ruhe? Dieses Seelenfriedens. Unter welchem Joch leide ich? Es sind oft Dinge des Alltags. Das wurde schon angesprochen. Die täglichen Sorgen, von denen Jesus in seinen Gleichnissen oft erzählt hat. Nehmen wir zum Beispiel das Gleichnis von dem Sämann aus Matthäus 13. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie der Saat, wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz eines Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät und sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. In diesem Gleichnis ist die Rede von einigen der Verursacher unserer inneren Unruhe. Da ist die Rede von den Sorgen, von Geldgier, von Oberflächlichkeit, aber auch von dem Satan, von dem Bösen, der das Wort raubt, die Grundlage, auf dem Gottes Wort aufgehen kann, uns entzieht. Was uns aber am meisten kaputt macht und diese inneren Ruhe beraubt, ist die Sünde. Und Sünde ist ein Leben in Auflehnung gegen Gott, in einer Opposition zu Gott, und da verlieren wir Seelenruhe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Viele leben in Sünde, aber sie verspüren keine inneren Unruhe, weil ihr Gewissen so abgestumpft ist. Aber wenn sich das Gewissen zu Wort meldet, dann klingelt es bei einem. Dadurch wird jemand beunruhigt, aufgewühlt. Und so sind wir, meine Lieben, alle beladen, beschwert, mühselig, manchmal müde und krank. Und wir haben schwere Sorgen zu tragen. Das verursacht wiederum Ängste, Unzufriedenheit, Verbitterung. Aber die Sünde reißt in uns ein Loch, eine Kluft zwischen Gott und uns. Da werden wir keine Ruhe finden, wenn wir nicht in Gott ruhen, dort Ruhe finden. Darum sagt Jesus, kommt alle zu mir, die beladen und besorgt seid. Warum will Jesus, dass wir zu ihm kommen? Erstens, weil Jesus die Ruhelosigkeit unserer Herzen kennt. Und wir erreichen diese Seelenruhe nicht alleine durch irgendeine Art von fernöstlichen Meditation, sondern wir brauchen einen Ruhepol außerhalb von uns. Und er stellt sich als derjenige dar, der uns diese Ruhe geben kann und geben will. Wir lesen in der Bibel, Jesus kam in die Welt und wurde nicht erkannt damals. Gleich zu Beginn des Johannesevangeliums. Aber heute wird Jesus auch nicht erkannt von vielen Menschen. Er wird von vielen ignoriert. Aber wir dürfen Jesus nicht so verkennen wie damals die Menschen in Israel. Darum muss sich auch jeder Christ immer wieder fragen, kenne ich Jesus wirklich? Lebe ich mit ihm? Strahle ich Jesus aus? Oder trage ich vielleicht lediglich fromme Tarnkleider, Tarnklamotten, als ob ich ein Christ wäre? Und zu all denen sagt Jesus, komm her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Du bist beladen, auch wenn du dich so anstreichst. Dann Jesus wird das so beschreiben, solche Frommen sehen aus wie geweißte Gräber. Außen hui, drinnen vor ihr. Komm her zu mir. Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir zu Jesus kommen und das bekommen, was wir brauchen, die Herzensruhe, Seelenruhe? Erstens muss ich mich beladen und mühsam fühlen. Ich muss das einsehen, dass ich einfach fertig bin. Zweitens, ich muss Jesus als den Retter anerkennen, den ich benötige. Jesus, der Retter, der Erlöser. Und dass ich ihm das auch klar und in Herzensdemut sage: Ich brauche dich. Ich brauche dich. Schenke mir bitte diese Seelenruhe. Und jeder Mensch, auch wenn er das vielleicht momentan noch nicht erkennt, braucht Jesus als Heiland. Der Einzige, der uns Herzensruhe geben kann, ist Jesus Christus selbst. Gott weiß, meine Lieben, was in uns heute abgeht. Und trotzdem liebt er uns. Das singen wir immer wieder in schönen Liedern, aber meinen wir das auch so? Ich komme zu dir, wie ich bin. Was lesen wir in der Bibel von Jesus? Wir lesen zum Beispiel Markus 6, Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, um sie zu lehren. Jesus war innerlich bewegt. Er war ergriffen vom Erbarmen. Er hat nicht nur die Elite zu sich gerufen, die damalige Elite von Menschen, die Superfrommen, sondern gerade die Schwachen, die Kaputten, die Bedürftigen. Ich bin nicht zu den Gesunden gekommen, sondern zu den Kranken. So wie der Prophet über den kommenden Messias geschrieben hat in Hesekiel 34, ich werde das Verlorene suchen und das Verirrte nach Hause bringen. Ich werde das Verletzte verbinden und das Kranke stärken. Dazu ist Jesus gekommen. Und dazu ist er bis heute da. Heute kannst du wahrnehmen Folgendes. Jesus hat wirklich Interesse an dir. Er weiß, wie es dir geht. Er weiß, wie fertig du bist vielleicht. Überfordert, besorgt. Und Jesus will dich erfrischen, erquicken. Die Ruhe in Jesus ist aber ein Geschenk Gottes. Man bekommt etwas umsonst. Und diese Ruhe, Seelenruhe, möchte uns Jesus umsonst schenken. Aber um mit dieser Ruhe von Jesus beschenkt zu werden, müssen wir es wollen. Oder das ist die Voraussetzung dafür, dass wir zu ihm kommen und auch darum bitten. Das heißt, dass wir uns Jesus bedingungslos ausliefern. Bist du dazu bereit, dich Jesus bedingungslos auszuliefern? Das Natürlichste der Welt, wenn wir das hören, wäre einfach zu Jesus zu gehen. Er hat doch alle Krankheiten und Schwachheiten auf sich genommen. So wird er schon im Alten Testament als Messias beschrieben. Alle Schwachheiten ist für uns am Kreuz gestorben. Für jeden von uns persönlich. Er nimmt dich und mich an. Nur bei Jesus finden wir Ruhe für die Seele. Aber diese Ruhe ist nicht billig. Vielleicht habt ihr gehört vom Augustinus, dem Kirchenvater, der im 4., 5. Jahrhundert gelebt hat. Er hat in seinen Bekenntnissen, den sogenannten Confessiones, Folgendes geschrieben. Nachdem er durch viele Irrwege gegangen ist und sich als Sünder vor Gott gesehen hat, unruhig ist unser Herz, bis er Ruhe findet in dir. Wie viele Menschen seitdem Jesus hier auf dieser Erde war, haben das so verspürt, so oder so ähnlich gesagt, wie unruhig war mein Herz, bis ich dich gefunden habe, bis du die Herrschaft über mein Leben übernommen hast. Ja, wenn es dir so geht, dann kannst du Gott nur Danke sagen, dass du ihn gefunden hast, dass du in ihm Ruhe gefunden hast. Nur bei Jesus finden wir Ruhe. Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir umkehren, unsere Sünden bekennen. Wenn. Ihr habt auch von Dietrich Bonhoeffer gehört, ein evangelischer Pfarrer. Er hat sich in der Nazizeit in der Bekennenkirche engagiert. Und er übte in seiner Zeit schärfste Kritik an seiner evangelischen Kirche. Dazu nutzte, beziehungsweise die Kirche nutzte die Rechtfertigungslehre, um die billige Gnade anzubieten. In seinem Buch Nachfolge schrieb er Folgendes: Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Wie viel billige Gnade wird heute in vielen Gemeinden und Kirchen gepredigt? Gott ist gnädig, er liebt uns, aber es hat überhaupt keine Konsequenzen. Das ist billige Gnade. Jesus, Gott, bietet uns aber eine teure Gnade. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freude alles verkauft, was er hatte. Er ist wie köstliche Perle, wie deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Teure Gnade ist der Ruf Jesu Christi, auf den hin der Jünger seine Netze verlässt und nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teure Gnade Christi, das möchten wir verkündigen. Und das tun wir auch. Noch einmal unser Eingangstext, Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier heißt es: Kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Wie schon gesagt, diese Ruhe bekommen wir geschenkt. Allerdings können wir uns diese Ruhe, Seelenruhe, nicht verdienen. Wir können sie weder erwerben noch kaufen. Sie ist auch keine Belohnung für irgendwelche Leistungen, zum Beispiel Einhaltung der Gebote und Gesetze. Sie ist eine Gabe, ein Geschenk. Ja, deshalb sprechen wir hier von einer doppelten Ruhe für die Seele. Ist die Rede von der Ruhe der Seele durch Vergebung der Sünden. Jesus schenkt uns diese Ruhe, wenn wir mit unserer Sündenlast zu ihm kommen. Wenn wir diese Sünden bekennen, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Jesus hat das teuer am Kreuz erkauft. Wir werden das heute nach der Übertragung des Gottesdienstes im Abendmahl feiern und vielleicht werdet ihr zu Hause auch Hausabendmahl feiern. Diese Ruhe durch die Vergebung unserer Sünden muss aber immer wieder angenommen werden. Wir müssen uns immer wieder dessen bewusst werden, dass wir begnadigte Sünder sind und dass wir immer wieder und immer neu Vergebung brauchen, damit wir einen Neuanfang machen können, damit wir in der Nachfolge Jesu bleiben, denn wir leben als Christen jeden Tag aus der Vergebung. Die zweite Ruhe ist die Ruhe, die sich im Leben eines Christen immer wieder einstellt. Es ist der Schatz, der täglich neu entdeckt werden darf und muss. Das ist die Ruhe, die entsteht, wenn wir von Jesus täglich lernen. Denn wir bekommen diese Ruhe für die Seele nur, wenn wir auf Jesus hören. Wir bekommen diese Ruhe nur, wenn wir auf ihn hören, um ihm ähnlicher zu werden. Was können wir von Jesus lernen? In diesem Text sagt Jesus: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir uns unter sein Joch begeben, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, dann lernen wir von ihm diese Sanftmütigkeit und Demut. Wenn wir unser Leben Jesus ausliefern, dann nehmen wir auf uns das Joch der Unterordnung, der Unterweisung. Wir begeben uns unter seinen Einfluss. Die Jüngeren unter uns wissen gar nicht, was ein Joch ist. Damals in Israel, ich habe das als Kind und Jugendliche auch noch gesehen, wie Menschen auf dem Land, wie die Ochsen, ein Joch aus Holz angefertigt haben. Da ist man extra zu einem Zimmermann gegangen, da wurde alles ausgemessen und das Holz wurde entsprechend bearbeitet. Da musste man noch einmal mit dem Ochsen zum Anprobieren und da war das Joch fertig, angepasst. Es war wichtig, dass dieses Joch perfekt saß, damit das Tier nicht verletzt wurde. Das Joch war das Instrument, um das Tier in der Unterordnung zu halten, damit das Tier ein Feld zum Beispiel ordentlich pflügen konnte oder an irgendwelchen Lasten ziehen. Zur Zeit Jesu haben die Juden diesen Gedanken auf die Rabbis, die Lehrer, übertragen. Die Rabbis nahmen Schüler auf, die von ihnen lernen sollten. Und das bedeutete, sie haben das Joch der Lehre des Rabbis auf sich genommen. Das Joch der Unterordnung, der Unterweisung, indem sie lernten, was ihnen die Lehrer beigebracht haben. So meint das auch Jesus. Nehmt das Joch, mein Joch, auf euch. Ordnet euch mir unter. Lernt von mir. Begebt euch unter meinen Einfluss, und zwar dauerhaft. Nicht nur einmal, so allgemein, konkret. Jeden Tag. Und wenn wir das Joch auf uns nehmen, und in diesem Fall, in diesem Text ist die Rede hier von Sanftmütigkeit, von Güte oder Demut, dann lernen wir von Jesus, wie wir tagtäglich gütig, sanftmütig mit anderen, aber auch mit uns selbst umgehen. Und wir lernen hier Demut, dass wir nicht überall groß rauskommen müssen, sondern das, was dabei zählt, ist, was Gott will. Das ist die richtige Haltung. Das Gute dabei, das Joch des Evangeliums ist leicht, sagt Jesus. Warum? Weil Jesus immer mitgeht und weil er uns hilft, dieses Joch zu tragen. Ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende dieser Welt. Zusammenfassend kann man sagen, Jesus will, dass alle beladen und müseligen und beschwerten zu ihm kommen. Auch wir. Immer wieder. Nur wenn wir Jesus im Glauben annehmen, nur wenn wir Jesus um die Vergebung unserer Sünden bitten, wenn wir uns ihm unterordnen, wenn wir uns von ihm unterweisen lassen, unter seinem Einfluss nehmen, bekommen wir Seelenfrieden. Und diesen Seelenfrieden brauchen wir jeden Tag. Denn wir verlieren immer wieder Seelenfrieden. Es wird knapp. Dann brauchen wir wieder zu Jesus zu kommen. Nur bei Jesus können wir lernen, sanftmütig und demütig zu leben. Wenn wir das tun, finden wir unsere eigentliche Bestimmung. Und wir bekommen die Ruhe für die Seele. Und das wünsche ich uns allen. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in Jesus Christus uns unter dein Joch, unter das Joch deiner Lehre, deines Wortes stellen möchtest. Herr, und wir möchten heute jeder für sich nochmal sagen, Herr, ich will von dir lernen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte nicht nur als Christ genannt werden, sondern ich möchte als Christ denken, fühlen, reden und handeln. Und weil wir als Menschen diese sündhaften Neigungen haben und in einer Welt leben, die sich nach deinem Wort nicht richten, geraten wir immer wieder aus dem Lot. Deshalb bitten wir dich, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist. Und wir ehren dich dafür, dass du es tun wirst in der Kraft, die uns Jesus Christus schenkt. Amen.